Ja, ich möchte euch auch heute Nachmittag herzlich willkommen heißen. Ich freue mich, dass wir gemeinsam das Wort Gottes lesen dürfen. Wir haben ja dieses schöne Lied gesungen und das ist mein Gebet und auch denke ich unser Gebet, dass das Wort Gottes wirklich in unserem Leben einen echten, breiten Raum einnimmt. Man stellt so fest, dass unter den Christen leider die Bibel immer weniger gelesen wird, sogar unter denen, die das vollzeitig machen, ja, Theologen und so. Und vielleicht ist das der Grund, warum so viele falsche Lehren eindringen in die Christenheit. Wir wollen uns heute weiterhin beschäftigen mit dem Lukas-Evangelium. Und zwar fortfahren mit Kapitel 1. Kapitel 1 ab Vers 26. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt von Galiläa gesandt, mit Namen Nazareth, zu einer Jungfrau, die mit einem Mann verlobt war, mit Namen Josef aus dem Haus Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und er kam zu ihr herein und sprach: Sei gegrüßt, Begnadete, der Herr sei mit dir. Sie aber wurde über das Wort bestürzt und überlegte, was für ein Gruß dies sei. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst im Leib empfangen und einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Maria aber sprach zu dem Engel: Wie kann das sein, da ich ja keinen Mann kenne? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird auf dich kommen, und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch mit einem Sohn schwanger, in ihrem Alter, und dies ist der sechste Monat bei ihr, die unfruchtbar genannt war, denn bei Gott wird kein Ding unmöglich sein. Maria aber sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Maria aber machte sich in diesen Tagen auf und ging mit Eile in das Gebirge, in eine Stadt Judas, und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Dann Vers 46, und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist frohlockt in Gott, meinem Heiland. Denn er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd. Vers 56, Maria aber blieb ungefähr 3 Monate bei ihr, also bei Elisabeth, und sie kehrten in ihr Haus zurück. Vers 57, für Elisabeth wurde die Zeit erfüllt, dass sie gebären sollte, und sie gebar einen Sohn. Vers 62, sie winkten aber seinem Vater zu, wie er etwa wolle, dass es genannt werde, das Kind. Und er forderte ein Täfelchen und schrieb: Johannes ist sein Name. Und alle verwunderten sich. Zugleich aber wurde sein Mund aufgetan und seine Zunge gelöst. Der redete und lobte Gott. Vers 67, Zacharias, sein Vater, wurde mit Heiligem Geist erfüllt und weissagte und sprach: Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, dass er sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet hat. Vers 78, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, in der uns besucht hat, der Aufgang aus der Höhe, um denen zu leuchten, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten. Das Kind aber wuchs und erstarkte im Geist und war in den Wüsteneien bis zum Tag seines Auftretens vor Israel. Ja, ein langer Text. Könnte nicht auf jedes Wort und jeden Satz einzeln eingehen, aber doch auf einige wesentliche Aspekte. Warum ist dieses Kapitel so wichtig? Weil es Fundamente unseres christlichen Glaubens bezeugt und auch in moralischen Fragen eine der wichtigsten Aspekte betont, die heute allgemein umgestoßen werden. Das werden wir gleich noch etwas genauer sehen. Gestern haben wir gesehen, wie der Mund des einen verstummte, Zacharias, und der Mund von Elisabeth sich öffnete. Und hier sehen wir, dass verschiedene Münder geöffnet werden, weil die Herzen von Menschen bewegt werden. Und das ist oft das Problem, ja? Wenn der Herr unser Herz anrührt, dann öffnet sich ein Mund, entweder zum Lobpreis oder zur Weissagung. Das eine richtet sich an Gott, wenn man Gott lobt, und das andere richtet sich aus der Gegenwart Gottes zu den Menschen. Das haben wir hier in diesem Kapitel. Und das beginnt damit, dass Lukas, dass der Geist Gottes durch Lukas, nachdem er jetzt schon ein Wunder angekündigt hat, wo der Mensch von Natur aus sagt, unmöglich, denn Zacharias, Elisabeth waren zu alt, dass er jetzt das nächste Wunder ankündigt und sagt, noch ein viel größeres Wunder wird passieren, auch wenn ihr Pharisäer und Schriftgelehrten das überhaupt nicht begreifen können, bis in unsere Zeit die modernen Theologen es auch nicht begreifen können. Und nicht nur die modernen Theologen, sondern inzwischen auch es Bibelschulen gibt, wo das angezweifelt wird. Und das ist, dass jetzt dieser sechste Monat kommt und dass der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt von Galiläa gesandt wird mit Namen Nazareth. Ach, da steht doch irgendwo, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Nazareth in Galiläa, eine verachtete Stadt, exakt. Und, sagt Matthäus Kapitel 2, er, Jesus, wird Nazarener genannt werden. Verachtete Stadt, verachteter Mensch. Und in diese Stadt wird dieser Gabriel von Gott aus gesandt. Gott hat eine Botschaft durch diesen Engel Gabriel. Und dann steht dort, dass er nicht zu Josef gesandt wird, sondern zu Maria. Wir schlagen mal Matthäus Kapitel 1 auf, Vers 18. Oder Entschuldigung, Vers 20 können wir lesen. Da wird gesagt, dass Maria schwanger war, dass Josef mit ihr verlobt war. Vers 19, dass Josef ein gerechter Mann war, dass er sie nicht bloßstellen wollte und dachte, sie heimlich entlassen zu können. Dann Vers 20, und als er dies überlegte, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum. Gott kann einem Mann in diesen letzten Tagen damals nur in einem Traum begegnen. Aber hier, der Maria, der begegnet er nicht im Traum, sondern indem er genauso wie vorher zu Zacharias, indem er den Engel Gabriel schickt. Und jetzt steht hier, die mit einem Mann verlobt war mit Namen Josef. Und er sagt, sei gegrüßt, Begnadigte, der Herr sei mit dir. Dann sehen wir auch wieder, wie sie ganz bestürzt war. Das haben wir bei Zacharias ja auch schon gesehen. Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst im Leib empfangen und einen Sohn gebären. Das muss man sich doch mal angucken. Hat es das je gegeben in der Geschichte der Menschheit, dass eine Frau schwanger wird, ohne dass sie mit einem Mann in Kontakt gekommen ist? Nein, das geht nicht mehr mit rechten Dingen zu. Und in unserer Zeit wird diese Geschichte so ausgelegt, wie man sie meint, nach heutigem rationalem Verständnis, vernunftgemäßem Verständnis auslegen zu können. Ja? wer hier in das Nachbargymnasium geht, Religionsunterricht gehabt hat. Ich weiß es nicht, wie das gewesen ist, als ihr mal in Religion sowas durchgenommen habt. Aber in der Regel werden die Religionslehrer sagen, dass das nicht ernst zu nehmen ist. Einmal gab es bei uns in der Zeitung vor vielen Jahren war das, ein Artikel, da wurde dann geschrieben, dass in Matthäus 1 eigentlich das Wort falsch übersetzt worden ist, Jungfrau. Das muss junge Frau heißen, denn in Jesaja Kapitel 7 steht wörtlich junge Frau im hebräischen Text. Das stimmt sogar. Jetzt müssen wir gucken, was ist denn jetzt schiefgelaufen? Ist irgendwas in der Übersetzung schiefgelaufen? Oder wo ist was schiefgelaufen? Denn hier steht doch Jungfrau. Und das wollen wir jetzt mal etwas untersuchen. Das ist gerade vielleicht auch für junge Leute ganz wichtig, die vielleicht mal im Studium mit irgendwelchen Leuten zusammenkommen oder mit klugen Theologen. Es ist ganz wichtig, dass wir das jetzt gut verstehen. Schlagen wir mal auf Jesaja Kapitel 7. Da steht ja diese Verheißung in Jesaja 7, Vers 14. Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Dann gibt es zwei Begriffe im Hebräischen, im Alten Testament, Betula und Galma. Und das eine, was hier steht, heißt tatsächlich junge Frau und das andere heißt Meerjungfrau. Und deswegen haben viele Sprachwissenschaftler gesagt, also da das junge Frau heißt, bedeutet das, dass die verheiratet waren und dann waren die natürlich vorher zusammengekommen. Obwohl natürlich das Neue Testament ganz deutlich sagt, dass das nicht der Fall sei. Also jetzt nicht einfach drüber hinweg. Aber wir müssen fragen, ist das auch wirklich so? Als erstes muss man ja Folgendes fragen. Also wenn hier die Übersetzer eigentlich alle guten Bibelübersetzungen Jungfrau geschrieben haben, muss das ja auch einen Grund haben. Also nicht in der Vergangenheit sind die ja nicht alle irgendwie kaputt gewesen im Kopf. Punkt 1. Punkt 2, es gibt eine griechische Übersetzung aus den Jahren 150 vor Christus, die sogenannte Septuaginta, und die hat das griechische Wort Parthenos da stehen. Und das ist die Übersetzung eigentlich von Betula, also Jungfrau, ganz eindeutig Jungfrau. Das heißt, die Griechen, die das vor 2100 Jahren übersetzt haben, die haben ganz klar in diesem Wort Jungfrau gelesen, obwohl es junge Frau heißt. So und drittens, was man von jedem Hebraisten und Theologen erwarten müsste, ist, dass er doch mal nachguckt, wo dieses Wort gebraucht wird, dieses Wort Alma. Und wenn man die Stelle im Alten Testament nachliest, gibt es keine einzige Stelle, wo deutlich wird, dass es eine Frau ist, die verheiratet war. Wir wollen einfach mal aufschlagen, 1. Mose 24. Wir können nicht alle Stellen aufschlagen, das würde zu weit führen, aber fangen wir mal mit der ersten an. Notfalls, wenn einer Interesse hat, sage ich ihm die anderen Stellen auch noch. 1. Mose 24, Vers 43. Siehe, ich stehe bei der Wasserquelle, möge es nun geschehen, dass die Jungfrau, die herauskommt, um zu schöpfen und zu der ich sagen werde, gib mir doch ein wenig Wasser aus deinem Krug zu trinken. Das ist das gleiche Wort. War denn hier die Rebekka mit dem Isaak schon verheiratet? Nein. Die zweite Stelle ist in 2. Mose 2, da geht es um die Frau von Mose, wo er sie kennenlernt, bevor er verheiratet war. Steht das gleiche Wort. Es gibt keine Stelle, wo es um verheiratete Frauen geht, sondern junge Frau heißt einfach, dass sie wirklich jung war, aber in der Lage war, zu heiraten. Und da fragt man sich, bei uns war das damals ein Zeitungsartikel, dass da ganz groß drin stand, falsch übersetzt, Jesus ist nicht durch eine Jungfrau geboren worden. Ich habe dann da hingeschrieben, aber glaubt ihr, dass der Artikel oder mein Artikel dann veröffentlicht worden ist? Nein. Da war für mich wieder so ein Tipp, auch nur mal ganz nebenbei, lasst uns nicht alles glauben, was die Medien uns erzählen. Wir werden überschüttet von Medieninformationen. Aber das sind immer nur Halbware oder Zweidrittelware oder manchmal nur Viertel- oder Drittelware Informationen. War für mich eine ganz wichtige Erkenntnis. Ich habe denen dann die ganzen Stellen hingeschrieben, dass das nicht stimmt, dass sie das bitte zurücknehmen möchten. Nichts passiert. Gar nichts. Also, das ist das Erste. Sprachlich ist es eindeutig so, dass es sich um eine Jungfrau handelt. Die Griechen haben das damals vor 2100 Jahren mit dem Wort Jungfrau übersetzt. Weiter, in Matthäus Kapitel 1 lesen wir ausdrücklich, Matthäus 1, Vers 18, den Ausdruck, fand es sich, ehe sie zusammengekommen waren. Ehe sie zusammengekommen waren. Und das nächste, was da steht, verlobt. Und dann steht ausdrücklich da, schwanger von dem Heiligen Geist. Also der Text ist eindeutig und zweideutig. Und da einfach dran rumzukritisieren, ist einfach, das ist so dumm, das ist ja dumm. Also es ist hier ganz deutlich, Josef sagt dann sogar, dass er sie heimlich entlassen will. Warum denn? Weil der Anschein erwecken konnte, dass sie während der Verlobungszeit zusammen gewesen sind. Und das war Sünde und ist immer noch Sünde. Heute wird den jungen Leuten oft erzählt, das ist überhaupt nicht schlimm. Ja, wenn man sich liebt, dann kann man zusammenkommen, Geschlechtsverkehr haben, ja, man bleibt ja dann zusammen. Das ist alles okay. Das ist überhaupt nicht okay. Zu diesem kleinen Punkt mal einen kleinen Hinweis. In Johannes Kapitel 2 steht was von der Hochzeit zu Kana. Da steht das Wort Hochzeit. In Hebräer 13 steht, die Ehe sei geehrt in allem. Dieses Wort Ehe, Gamos, ist das gleiche Wort wie Hochzeit. Hochzeit und Ehe. Eine Ehe beginnt mit der Hochzeit. Das muss nicht eine Feierlichkeit sein. Hochzeit bedeutet, dass Eltern und damals auch im Alten Testament die Ältesten, oder heute ist es der Staat, Ja sagt und eine offizielle, nach außen hin auch politisch deutliche Verbindung anerkannt wird. Das ist immer noch so in Deutschland, auch wenn das heute ganz anders läuft. Also, Geschlechtsverkehr gibt es nur in der Ehe, die öffentlich begangen wird und nicht im Geheimen. Alles andere ist eine falsche Lehre. Und das sieht man hier schon in dieser Geschichte bei Josef. Der sagt, ich will meine Frau entlassen. Ich kommt ja was Schlechtes auf mich. Im Übrigen, schlagen wir mal 5. Mose 22 auf, Vers 23, wenn ein Mädchen, eine Jungfrau, einem Mann verlobt ist und es findet sie ein Mann in der Stadt und liegt bei ihr, so sollt ihr sie beide zum Tor jener Stadt hinausführen und sie steinigen, dass sie sterbe. Das Mädchen deshalb, weil sie nicht in der Stadt geschrien hat, und den Mann deshalb, weil er die Frau seines Nächsten entehrt hat. Ist das nicht interessant? Hier steht, die Frau seines Nächsten, obwohl sie erst verlobt waren. Und daher kommt auch der Ausdruck junge Frau. Aber es gab noch keinen Geschlechtsverkehr. Und das bedeutet also hier, dass der Josef auch denken musste, so wenn ich das nicht war, dann muss das ein anderer gewesen sein. Also weg, bloß weg damit. Denn sie muss ja sterben nach dem Gesetz. Das ist jetzt ja so schlimm, dass sie sterben muss. So sieht Gott es. Und das Gewissen des Josef war sehr gut. Nur durch den Engel in Matthäus 1 wird Josef gewarnt und sagt, verlass sie nicht. Gott hält seine Hand über das alles. Und es ist ja auch nichts passiert. Keiner hat sich hinterher, wer weiß wie, gewundert. Also sie haben ja auch dann geheiratet, haben noch mehr Kinder gekriegt. Ja? Wissen wir aus dem anderen Evangelium. Also, hier in Lukas 1 wird dann gesagt, sie waren verlobt, sie war eine Jungfrau, wird nochmal betont und dann wird sie begrüßt mit den Worten, Begnadete, der Herr sei mit dir. Dem Josef in Matthäus 1 wird gesagt, du sollst seinen Namen Immanuel nennen. Immanuel heißt Gott mit uns. Das ist ein großer Name, der da in Jesaja 7 angedeutet wurde. und den der Engel des Herrn dem Josef sagt. Und hier sagt der Gabriel der Mutter, du bist eine Begnadete, ein begnadetes Gefäß, du darfst den Sohn Gottes gebären. Sei gegrüßt. Der Herr ist mit dir, Elisabeth, Maria, mit dir. Ganz persönlich, was muss das für diese Frau gewesen sein? Ja, sie wurde natürlich bestürzt, allein schon über den Engel, der da vor ihr steht. Und was für ein Gruß das sein soll. Ich bin schwanger, bin mit keinem Mann zusammen gewesen. Das muss ja für eine Frau, kann sich das gar nicht vorstellen, ja. Und dann heißt es, der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst im Leib empfangen. Und jetzt werden 7 Dinge von diesem genannt, der im Leib empfangen wird. Es ist übrigens noch interessant, dass dieses Wort Leib eigentlich nicht das Wort für Leib ist. Es gibt 2 Wörter. Zum Beispiel, wenn es um den Leib Christi geht oder um unseren Körper, dann steht das Wort Soma da. Ja, somatisch kennen wir auch in der Medizin. Aber hier steht ein anderes Wort, das heißt Koelia. Und das wird fast nahezu ausschließlich für den Bauch erwähnt. Und zwar für den Bauch, der Bereich der Frau, wo sie empfangen kann, um ein Kind zu gebären. Und dann noch etwas. Dieses Wort kommt aber auch vor an einer Stelle, die wollen wir jetzt mal lesen. Die überrascht uns ein bisschen, ja? Johannes Kapitel 7. Vers 38, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die an ihn Glaubenden empfangen sollten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus nicht verherrlicht worden war. Und dieses Wort Leib ist das gleiche Wort. Koelia. Bauch, eigentlich Bauch. Und ich habe mich dann gefragt, wie kommt das? Aber ist das nicht interessant? Wenn der Bauch von einer Frau erwähnt wird, der Leib von einer Frau in Verbindung mit Empfängnis, dann ist das so, dass der Geist das hier bewirkt bei der Maria und daraus kommt Frucht hervor. Und wenn dieser Ausdruck sonst noch gebraucht wird, hängt das immer zusammen mit Frucht. Und jetzt verstehen wir, was hier diese Stelle in Johannes 7 sagt. Wenn wir dem Herrn Jesus, wenn wir Gott dem Vater so glauben, wie die Schrift sagt, und uns an ihn binden, dann wirkt der Geist in unserem Leben Frucht. Und das wirkt sich aus dadurch, dass wir das Strömen lebendigen Wassers aus uns herauskommen. Das heißt, wo wahre Christen sind, da muss etwas passieren. Da wird die Wüste um die Gegend her lebendig, kann man sagen. Weil Wasser hinausfließt. So wie in dem Tausendjährigen Reich einmal die Wüste lebendig wird, weil Wasser fließen werden. Und wenn in deinem oder meinem Leben es so ist, dass auf unserem Leibe nicht Ströme lebendigen Wassers hervorkommen, wir den Herrn Jesus nicht bekennen und ihm mit Freuden nachfolgen und das Wort Gottes mit Freuden lesen, ein Gebet, das Gebet für uns eine Freude ist, dann stimmt etwas in deinem oder meinem Leben nicht. Das ist so. Dann sind die Kanäle verstopft durch irgendetwas. Da müssen wir uns fragen, was ist verstopft? Das nur mal so als kleine Anwendung hier. In Lukas Kapitel 1 kommt also als erstes jetzt diese Botschaft, du wirst im Leib empfangen und einen Sohn gebären. Das ist das Erste, es ist ein Sohn. Das Zweite ist, du sollst seinen Namen Jesus nennen. Jesus heißt, Jahwe ist Rettung. Josua. Das Dritte ist, dieser wird groß sein. Das heißt nicht körperlich groß, sondern moralisch, sittlich groß. Das wurde ja auch schon von Johannes in Kapitel 1, Vers 15 gesagt. Er sagt, er wird groß sein vor dem Herrn. Das heißt nicht, dass er eine große Statur hat. Das ist überhaupt nicht wichtig, ob jemand groß ist oder intellektuell groß ist oder ein großer Politiker ist oder ein großer Chefideologe oder ein großer Wirtschaftsboss. Das ist nicht Größe. Größe ist, wenn einer vor Gott groß ist. Und der Herr Jesus würde groß sein, nicht nur groß sein vor dem Herrn, denn er ist der Herr. Er ist groß. Und das nächste ist viertens Sohn des Höchsten genannt. Der Ausdruck der Höchste wird ja zuerst dem Abraham gesagt. 1. Mose 14. In Verbindung mit Melchisedek. Melchisedek nennt diesen Namen und Abraham versteht sofort, dass es der gleiche ist, den er kennt. Der gleiche Gott. Don Richardson, der in Papua-Neuguinea die Mission sehr stark beeinflusst hat, gesagt, das ist der Melchisedek-Faktor. Obwohl Abraham diesen Namen eigentlich gar nicht kannte, hat er sofort gewusst, der Melchisedek sagt den gleichen Namen, meint den gleichen Gott wie wir. Oder wie er. Und das Höchste ist der Ausdruck Gottes in der zukünftigen Herrlichkeit des Reiches. Und in dem Ausdruck Sohn des Höchsten steckt schon ganz deutlich, dass er der Messias ist, der im Alten Testament angekündigt wird als König eines zukünftigen Reiches. Und das wird jetzt noch weiter deutlich gemacht, nämlich durch das Fünfte, nämlich Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Hier finden wir jetzt die Verbindung zum Matthäus-Evangelium. Ich habe gestern gesagt, das Matthäus-Evangelium beginnt mit Abraham und David. Es ist das Evangelium, wo der Herr Jesus als König beschrieben wird. Hier wird er als Mensch beschrieben, aber er ist der Mensch König. Sodass deutlich wird, dass der Messias des Alten Testamentes, der zugleich nach Psalm 2 Sohn Gottes ist, zugleich der König des Reiches ist. Und dass dieser König sich hier so tief erniedrigt, dass er im Leib einer Frau durch den Geist Gottes gezeugt wird. Gott wird Mensch. Gott erniedrigt sich, der Schöpfer des Universums. Ist das nicht gewaltig? Sohn des Höchsten und der Thron seines Vaters David. Das war übrigens schon gesagt im Buch Samuel, auch Chroniker, dass aus David ein Sohn kommen wird und er wird einen Thron haben, der wird ewiglich sein. Der kann ja nur ewig sein, nicht in Salomo, sondern in seinen Nachkommen. Und hier finden wir den letztendlichen Nachkommen. Nämlich den Thron seines Vaters David. Und schließlich sechstens, und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit. Auch noch in der zukünftigen Ewigkeit, nach dem tausendjährigen Reich. Übrigens, wir werden dort auch herrschen. In Offenbarung 22 steht das, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Aber hier ist Jakob, Israel. Und das siebte schließlich, sein Reich wird kein Ende haben. Er wird ein Reich haben. Er wird herrschen. Er wird den Thron Davids einnehmen. Und jetzt kann man ganz einfach schließen, das ist damals angekündigt worden und das ist bis heute nicht passiert. Und das ist durch einen der höchsten Engel angekündigt im Auftrag Gottes. Also wird es noch passieren. Also wird es auf diesem Erdball noch ein Königreich geben. Und es wird noch ein Volk Israel geben. So, jetzt müssen wir mal ganz praktisch werden, nicht? Israel war seit dem Jahre 70 nach Christus überhaupt keine Nation mehr, die waren ja alle zerstreut. Über 1800 Jahre war ja gar nichts mehr los. Und deswegen hätte man im Mittelalter sagen können, was haben wir mit Israel noch zu tun? Das ist doch nichts mehr. Man wollte Israel völlig auslöschen. In Russland wollte man sie auslöschen, in Spanien wollte man auslöschen. Und Hitler wollte schließlich zum Ende auch noch machen, dass nichts mehr übrig bleibt von den Juden. Und Gott sagt, ihr dummen Menschen, ich werde euch zeigen, was passiert ab 1948. Ich werde dieses Volk, das so verachtet ist, wieder zusammenführen. Weil ich es in den Propheten vorausgesagt habe. 3. Mose 26, 5. Mose 28, 5. Mose 30. In den ganzen Propheten. Und was ich sage, das wird kommen. Da könnt ihr lachen, da könnt ihr spotten, da könnt ihr politische, was soll ich alles machen? Es wird kommen, was ich sage, kommt. Ihr könnt euch noch Kopfstand machen. Ihr könnt Atombomben einsetzen. Hier wird es schon angekündigt. Es wird ein Reich geben. Und jetzt ist das Volk Israel, Jakob, wieder da. Jetzt kommt der Kampf um den Tempelberg. Ne? Wie wird es jetzt wohl weitergehen? Wird irgendwann zufälligerweise mal eine Rakete auf die Moschee fliegen in Jerusalem? Zufälligerweise? Vielleicht von Gaza aus abgeschossen? Wer weiß das nicht? Nicht nur unsere guten Radarsysteme können Raketen lenken, sondern Gott kann auch Raketen lenken. Was meint ihr denn? Alles möglich. Dann sagt Maria, wie kann das sein, da ich ja keinen Mann kenne? Sie stellt die Frage, kann ich gut verstehen. Ne? Dieses Wort Mann kennen oder erkennen ist übrigens ein Ausdruck für Geschlechtsverkehr haben. Kommt schon aus 1. Mose 4, Vers 1. Ja, da steht, dass Adam seine Frau Eva erkannte und sie gebar Abel und Kain. Erkennen. Erkennen ist nicht in der Bibel, oft wie wir meinen, etwas mit dem Verstand, sondern es ist der Ausdruck von innigster Gemeinschaft. Wenn wir zum Beispiel in Johannes 17, Vers 3 lesen, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den alleinbaren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Dann würden wir vielleicht denken, ja, wenn wir mit dem Verstand das erkennen, na, ist überhaupt nicht wahr. Sondern wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben, das ist ganzheitlich, das ist nicht nur unser Kopf, das ist unser Herz zutiefst. So wie wenn ein Mann immer seine Frau erkennt, dann hat er innigste Gemeinschaft nach Geist, Seele und Leib. Manchmal müssen wir mal Begriffe genauer untersuchen. Sonst denken wir, leben wir in einem verkopften Christentum. Also, sie sagt das, ich habe keinen Mann erkannt, ich war mit keinem Mann zusammen. Sie hat ein gutes Gewissen. Weder mit Josef noch mit irgendeinem anderen Mann. Ich brauche also auch nicht Angst zu haben vor einer Steinigung. Ist das nicht schön, ein gutes Gewissen zu haben in der Gegenwart Gottes? Paulus konnte das sagen in der Apostelgeschichte 24. Ich habe alle Zeit mit einem guten Gewissen vor Gott und vor Menschen gelebt. Gutes Gewissen. Manchmal quält man sich mit einem schlechten Gewissen, bringt die Sache nicht in Ordnung, von der man weiß, dass sie unfassbar ist. Hier sagt sie, ich habe keinen Mann erkannt, ich habe ein gutes Gewissen. Der Engel antwortet und sagt, der Heilige Geist wird über dich kommen, Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Und dann werden zwei Titel noch hinzugefügt, nämlich das Heilige, das geboren werden wird, wird Sohn Gottes genannt werden. Der Herr Jesus ist auch das Heilige. Und er ist der Sohn Gottes. Er ist der Sohn des Höchsten. Er ist Jesus, er ist Immanuel. Er ist groß. Was sind das für schöne Hinweise auf unseren Heiland? Und dem dürfen wir dienen, wenn wir ihn kennengelernt haben. Da brauchen wir uns doch nicht zu fürchten vor Menschen, oder doch? So einem wunderbaren Herrn. So einem wunderbaren Herrn. Der Geist Gottes würde durch seine Kraft sie überschatten. Und dann würde der Herr Jesus geboren werden. Und jetzt wird noch etwas hinzugefügt. Schau mal, Maria. Elisabeth, deine Verwandte, die ist auch schwanger. Oh, in ihrem Alter. Du kannst ganz getrost sein, wenn Elisabeth schwanger ist, die eigentlich kein Kind mehr gebären kann, in ihrem Alter, warum sollte mir das eigentlich nicht möglich sein? Auch noch auf eine großartigere Weise, das deutlich zu machen. Und dann sagt er, und dies ist der sechste Monat bei ihr, die unfruchtbar genannt war, Elisabeth, die unfruchtbar genannt war. Und dann fügt dieser Gabriel hinzu, denn bei Gott wird kein Ding unmöglich sein. Ach, was ist das für eine schöne Ausdrucksweise. An der Anmerkung heißt es, kein Wort kraftlos. So müsste man das eigentlich wörtlich übersetzen. Aber ich finde es trotzdem schön, dass die Übersetzer hier unmöglich geschrieben haben. Als Manoah und mit seiner Frau zusammen war und die Frau schwanger war, da fragt Manoah, wie ist dein Name? Fragte den Engel. Und dann sagt dieser Engel, er ist ja wunderbar. In Jesaja 9, also zwei Kapitel weiter, wo die Verheißung über die Jungfrauengeburt angekündigt ist, da werden fünf Namen des Herrn Jesus genannt. Wunderbarer ist der erste. Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Friedefürst. Wunderbar ist es im Hebräischen der gleiche Ausdruck wie in 1. Richter 13. In Jeremia 32, da hat der Jeremia eine Frage an Gott. Und dann kommt das Gleiche, was hier steht. Sollte mir irgendein Ding unmöglich sein? Jeremia 32 und 33. Sollte mir irgendein Ding unmöglich sein? Und das finden wir jetzt hier wieder. Sollte mir irgendetwas unmöglich sein? Ein Wort kraftlos sein. Trauen wir Gott nicht zu, dass er Kraft hat, der Allmächtige genannt wird in 1. Mose 17? So wie hat er sich Abraham damals vorgestellt? Ja. Nichts ist ihm unmöglich, liebe Bruder, liebe Schwester. Und wenn etwas nicht nach unserem Willen geht, wenn wir beten, dann sei getrost. Dann steckt da göttliche Weisheit hinter. Das musste ich in meinem Leben lernen. Und das müssen noch viele, viele lernen. Wir beten manchmal und Gott antwortet nicht. Das kann die Ursache darin haben, dass er uns zunächst erstmal verändern möchte. Es gibt ein schönes Buch von Watchman Nee, das Bekenntnis. Da schreibt er über die Frage, wenn wir beten, was und Gott antwortet nicht so, wie wir denken, dann hat das etwas mit mir zu tun. Er will mir etwas deutlich machen. Vielleicht gibt es Sünde in unserem Leben, die wir endlich auspacken sollen. Oder Beziehungen endlich in Ordnung bringen sollen. Und wir beten, es passiert nichts. Eben. Gott ist kein Computer. Wir leben in einer Welt, wo wir durch Knopfdruck alles haben. Ja? Zack, bei Google, geben Wort ein, zack, ist es da. Nee, so handelt Gott nicht. Das ist nämlich kein Computer. Das ist ein Irrtum. Er handelt nicht auf Knopfdruck, sondern er möchte mich verändern, damit wir alle dem Bilde seines Sohnes gleichförmig werden, wie das so schön in Römer 8 steht. Und jetzt hören wir die Antwort. Ist das nicht eine andere Antwort als bei Zacharias? Maria sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Ist das nicht wunderbar? Ich bin die Magd des Herrn. Was sind wir, wenn wir dem Herrn dienen dürfen? Nichts anderes als Knechte und Mägde des Herrn. Eigentlich Sklave. Wir sind ein Nichts. Wenn der Herr Jesus sich erniedrigt hat und sagt, ich bin ein Wurm, was sind wir denn eigentlich? Und das finde ich hier so schön. Sie sagt, ich bin eigentlich nichts anderes als eine Magd. Obwohl eine Begnadigte des Herrn. Wir sind auch nur Knechte und Mägde. Obwohl Begnadigte des Herrn. Auch uns möchte er begrüßen. Und er möchte uns segnen. Mir geschehe nach deinem Wort. Das sollten wir eigentlich im Gebet, fällt mir jetzt so ganz besonders auf, immer wieder sagen. Herr Jesus, du hast dieses und jenes Problem bei mir gesehen. Du hast meine Wünsche gesehen. Mir geschehe nach deinem Wort. Oder, wie der Herr Jesus im sogenannten Vaterunser sagt, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, also auch auf Erden. Millionen von Menschen beten dieses Gebet immer. Ja. Und dann wundern sie sich hinterher, dass der Wille Gottes tatsächlich geschieht. Auch durch Krieg und Erdbeben und Seuchen. Sie beten das doch immer. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, also auch auf Erden. Und dann sagen sie, warum lässt Gott das zu? Na, weil du gebetet hast, dein Wille geschehe im Himmel und auf Erden. Wir Menschen müssen manchmal nachdenken über das, was wir so denken und reden. Wundern uns, dass Gott plötzlich antwortet. Aber auf seine Weise. Er ist Gott, ist kein Mensch. Das ist schön hier bei der Maria. Und der Engel schied von ihr Ende des Besuches. Und dann macht sie sich schnell auf, geht ins Gebirge. Sie kommt zu Elisabeth in das Haus des Zacharias. Und jetzt passiert etwas Komisches. Die Elisabeth sieht die Maria kommen. Und dann merkt sie plötzlich, dass ihr Kind in ihrem Körper hüpft, in ihrem Bauch hüpft. Und Elisabeth wurde mit Heiligem Geist erfüllt und rief aus mit lauter Stimme und sprach, gesegnet bist du unter den Frauen, gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Ja, wusste sie denn, was los ist? Hatte die Maria denn schon so einen Bauch oder hat sie das alles gezeigt oder schon gesagt? Wir wissen es nicht, natürlich nicht. Aber sie sagt jetzt einfach, ich glaube, dass die Maria gar nichts gesagt hat, sondern dass hier durch den Heiligen Geist etwas gesagt wird, was die Maria gar nicht wissen konnte. Sie wusste, dass Elisabeth ein Kind bekommt. Aber hier wird deutlich gemacht, dass die Elisabeth jetzt schon sagt, gesegnet seist du und die Frucht deines Leibes. Woher geschieht mir dieses, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Die Mutter meines Herrn, das, was in deinem Bauch ist, Maria, das ist mein Herr. Ist das nicht eine fast unfassbare Ausdrucksweise? Das kann nur geschehen durch den Heiligen Geist. Denn Elisabeth wurde doch nicht gesagt durch den Gabriel, dass die Maria den Sohn Gottes zur Welt bringen sollte. Das wurde doch nur Josef und auch der Maria gesagt, aber nicht der Elisabeth. Noch nicht dem Zacharias. Aber durch den Heiligen Geist weiß sie ganz genau, was da bei Maria im Bauch, im Leib los ist. Es hüpft das Kind vor Freude, als dieses Kind die Stimme des Grußes hörte. Und glückselig, die geglaubt hat, denn es wird zur Erfüllung kommen, was von dem Herrn zu ihr geredet ist. Die Maria bekommt eine Bestätigung. Maria, was du gehört hast, das wird sich erfüllen. Und die Maria denkt, was ist denn mit der Elisabeth eigentlich los? Was sagt die da alles? Und die hat genau zugehört. Was muss da in ihrem Herzen gewesen sein? Der Gabriel hat es mir angekündigt und die Elisabeth bestätigt es. Das kann nur sein, und so haben wir es gelesen, durch die Kraft des Heiligen Geistes. So wie der Heilige Geist auch heute noch Dinge in unserem Leben aufdeckt und Verborgenes sichtbar macht. Das ist so. Und dann kommt dieses sogenannte Magnifikat, wie das manche nennen, ja, dieses Erhebende, was Maria dann sagt, wollen wir kurz uns angucken. Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist frohlockt in Gott, meinem Heiland. Hier nennt sie Gott Heiland. So wie er sich in dem Propheten Jesaja oft nennt. Jahwe Heiland. Jetzt geht Maria und guckt nicht mehr zu Elisabeth. Sie guckt auch nicht auf Josef. Sie hat auch keinen Engel vor sich, sondern ihre Augen gehen nach oben. Und sie und ihr Geist, ihr Inneres erhebt den Herrn. Und sie sagt dort wunderbare Dinge. Erstens, Gott hat auf ihre Niedrigkeit herabgeschaut, die Niedrigkeit seiner Magd. Und jetzt werden mich glückselig preisen alle Geschlechter bis heute. Nur lass uns eins bedenken, Maria ist nicht die Mutter Gottes, wie die katholische Kirche lehrt. Das ist ein Irrtum. Sie ist die Mutter Jesu. Auch wenn der, den sie geboren hat, durchaus Gott ist. Aber die Bibel sagt sowas nicht. Und wir sollen nicht über das hinausdenken und lehren, was geschrieben steht. Maria konnte nur die Mutter Jesu werden, auch wenn dieser Jesus Gott ist. Aber Jesus ist Mensch. Und Gott musste Mensch werden, damit er sich Menschen verständlich macht. Große Dinge hat der Mächtige getan. Heilig ist sein Name. Sie rühmt die Barmherzigkeit Gottes. Dann Vers 51. Er hat Macht ausgeübt mit seinem Arm. Er hat die zerstreut, die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind. Ein ganz ernstes Wort. Woran dachte sie da wohl? An Israel. Israel war nämlich völlig zerstreut. Aber es ist ein prophetisches Wort. Und vielleicht dürfen wir uns jetzt auch mal angesprochen fühlen. Die Versammlung Gottes auf dieser Erde, Gemeinde Gottes, Kirche, Jesu Christi oder wie wir sie nennen wollen, ist zerstreut. Und jetzt wird gesagt, was die tiefste Quelle ist. Die Gesinnung des Herzens, die hochmütig ist. Vielleicht will der Herr dir oder mir das sagen. Wie stehen wir? Was ist die Ursache für die Zerstreuung des Volkes Gottes? Sind das immer wirklich nur die Lehren, die biblischen Lehren, die ganz eindeutig sind? Oder ist es nicht doch unser Hochmut? Wenn wir uns meinen, so schnell trennen zu sollen von Gläubigen, von wahren Gläubigen, weil wir denken, wir wissen ja alles besser. Da muss man als erstes fragen, weiß ich es wirklich besser? Habe ich mich schon wirklich so intensiv mit allem auseinandergesetzt, dass ich alles besser weiß? Und wenn das nicht der Fall ist, dass ich vor Gott stehe und ich bin dabei, mit zu zerstreuen, dann ist es Hochmut, sonst überhaupt nichts. Und dann habe ich mich zu demütigen Buße zu tun. Und das finden wir hier in diesem kleinen Vers. Die Maria, die hat Dinge erkannt, die gewaltig sind, die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind. Er hat Mächtige von Thronen hinabgestoßen und Niedrige erhöht. Mensch, liest die Geschichte der Könige von Juda und Israel. Was haben da manche Könige für eine Einbildung gehabt? Sie walten über in den Einbildungen ihres Herzens. Lies die ganze Geschichte des Abendlandes. Die Geschichte eines Napoleon, eines Karl des Großen, eines Pipin oder eines Hitlers. Große, mächtige Leute, hinabgestürzt. Die große Angela Merkel, der große Putin, der große Obama. Irgendwann wird man nicht mehr von ihnen reden, vielleicht nur in ein paar Geschichtsbüchern. Und Niedrige werden manchmal erhöht. Niedrige. Sie haben nämlich einen besonderen Wert vor Gott, die von sich aus sagen, ich bin die Magd meines Herrn, ich bin der Knecht meines Herrn. Hungrige hat er mit guten Gaben erfüllt, Reiche leer fortgeschickt. Israel, seines Knechtes, hat er sich angenommen nach 400 Jahre Schweigen. Und warum hat er sich seines Volkes angenommen? Um seiner Barmherzigkeit zu gedenken. Punkt 1. Punkt 2. Wie er zu unseren Vätern geredet hat gegenüber Abraham und seiner Nachkommenschaft in Ewigkeit. Das heißt, warum nimmt sich Gott jetzt seines Volkes an, weil das irgendwie anziehungswürdig ist? Na, überhaupt nicht. Sondern nur, weil er barmherzig ist, sonst überhaupt nicht. Und das Zweite ist, weil er Verheißung gegeben hat. Und so ist es bis heute. Dass er sich unserer noch annimmt, in unserer Wohlstandsgesellschaft, wo wir so weit abgeirrt sind insgesamt, ja. Das Gebetsleben der Christen immer kürzer wird, das Bibellesen, das Gehorchen dem Wort Gottes gegenüber immer magerer, dass Gott immer noch barmherzig ist und die Sonne aufgehen lässt über Gerechte und Ungerechte. Was ist das? Das ist Barmherzigkeit. Und er hat aber Verheißung gegeben. Zum Beispiel die Verheißung im Judasbrief, dass er wiederkommen wird, der Herr Jesus, und dass es ein Akt der Barmherzigkeit ist. Die Wiederkunft des Herrn wird auch nach dem Judasbrief ein Akt der Barmherzigkeit sein. Nicht, weil er ein so zugerüstetes Volk hier sieht, die so lebendige Christen sind und treue Christen, sondern weil er es nicht mehr aushalten kann. Barmherzigkeit, das ist es. Barmherzigkeit offenbart sich dann, wenn ein Volk oder ein Mensch nichts mehr hat. So platt. Aber wir sollten nicht uns darauf ausruhen, sondern sollten sagen, Herr, ich möchte mal aus deinem Munde hören die Worte, wohl du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu und über vieles will ich dich setzen. Nicht aktiv, wohl du guter und aktiver Knecht, das würde man heute vielleicht einsetzen. Nein, wir müssen schon mal die Bibel genauer lesen. Ja? Wohl du guter und treuer Knecht. Dann bleibt Maria 3 Monate bei ihr, sie kehrt zurück und dann passiert das, was der Gabriel dem Zacharias gesagt hat. Elisabeth, Vers 57, erlebt, dass die Zeit erfüllt wird, dass sie gebären soll. Und sie gebar einen Sohn. Und wieder, Vers 58, ihre Nachbarn, Verwandten hörten, dass der Herr seine Barmherzigkeit an ihr groß gemacht habe. Es ist alles Barmherzigkeit. Und sie freuten sich mit ihr. Am 8. Tag kommen sie, um das Kind zu beschneiden, entsprechend dem Gesetz. Und sie wollten die ganze Verwandtschaft, das war nämlich üblich, die haben mitgeholfen bei der Namensgebung, sie wollten, dass das Kind Zacharias genannt wird. Ach, das ist doch so schön, der Vater, Priester, der war doch im Tempel. Oh, dieser Name muss weiter vererbt werden. Vererbungsgeschichte, ja. Das ist so die Verwandtschaft, die so denkt, die Bekanntschaft, das sind sie. Aber dann heißt es, seine Mutter antwortete und sprach, nein, sondern es soll Johannes heißen. Gegen den verwandtschaftlichen Strom schwimmen. Kennt ihr sowas? Gegen den verwandtschaftlichen Strom schwimmen. Die Verwandtschaft sagt nicht immer alles richtig. Blutsverwandtschaft ist nicht der Maßstab für unser Handeln. Nein, nein. Es kann sein, dass mein Bruder, meine Schwester oder meine Eltern sogar oder meine Kinder ganz anders denken. Aber deswegen passen wir uns doch nicht einfach der Verwandtschaft an, nur weil die Verwandtschaft so denkt. Verwandtschaft ist doch nicht Maßstab für richtig und falsch. War mutig, ja, die Elisabeth. Wir lernen die jetzt hier ganz anders noch kennen, ja. Die sagt, nein, Johannes. Warum denn? Nur weil das so festgelegt war vorher. Sie hatte sozusagen aus dem Mund Gottes schon gehört. Und das, was Gott sagt, ist doch wichtiger, als was die Verwandten sagen, oder? Oder nicht? Ich habe Brüder und Schwestern erlebt, die ein klares Urteil in manchen Dingen hatten, aber wenn es dann um die eigenen Kinder ging, auf einmal änderte sich das Urteil. Komisch. Komisch. Als ob Gott sein Urteil ändert, weil meine Kinder so und so sind oder weil meine Eltern so und so sind. Nein. Was haben wir für ein komisches Gottesbild manchmal? Nein, Gott ändert sich überhaupt nicht. Wir ändern uns. Wir werden weich oder schwach, weil wir uns orientieren an Menschen. Aber wir sollen uns nicht orientieren an Menschen. Wir sollen uns orientieren an Gott in der Kraft seines Geistes durch Gebet und durch Lesen des Wortes Gottes. Also, Johannes soll es heißen. Sie sprachen zu ihr, niemand ist aus deiner Verwandtschaft, der diesen Namen trägt. Kann doch wohl nicht wahr sein, dass du jetzt mal so eine ganz andere Vorstellung hast. Sie wussten ja nicht, was die Elisabeth erlebt hat. Sie winkten aber seinen Vater zu. Ah, jetzt sind wir mal gespannt. Der Papa, ja, was wird der denn wohl jetzt machen? Na, der kann ja gar nichts machen, der kann überhaupt nicht reden. Wie wird das denn wohl jetzt gehen? Sie winken dem Zacharias zu. Und sie wollten jetzt, wie er etwa wolle, dass es genannt werde, das Kind. Und er forderte ein Täfelchen. Konnte nicht sprechen. Und schrieb, Johannes ist sein Name. Och, dieser Zacharias, der passt sich noch seiner Ehefrau an. Was ist das denn für ein Hampelmann? Er sagt einfach das, was die Ehefrau sagt. Na, kann er ja auch nicht anders, ja. Muss, kann er nicht reden. Jetzt kann nämlich mit ihr diskutieren. Das würde viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen, wenn die jetzt alles auf Tafel schreiben will, ja. Was haben die wohl gedacht da über den Johannes, über den Zacharias? Das war überhaupt nicht üblich, dass der Mann sich dann nach seiner Frau richtet. Aber Gott kann so wunderbar Herzen lenken. Das sieht man in dieser Geschichte. Gott lenkt die Herzen. In Sprüche 21, Vers 1, gibt es einen schönen Vers, der lautet, gleich Wasserbächen lenkt Gott die Herzen der Könige, wohin er will. Wenn er es schon bei Königen machen kann, kann er es doch hier bei Mägden und Knechten machen. Nicht? Der kann doch auch, wenn wir beten, die Herzen von unseren Mitgeschwistern lenken und leiten und unsere eigenen vor allem, wenn wir uns ihm ausliefern. Warum denn nicht? Nur, wir müssen offen sein für sein Reden und nicht für das Reden von Menschen. Weder von dem, der jetzt hier steht, noch von sonst jemandem, für das Reden Gottes. Sorgfältig die Ohren öffnen. Zacharias, ein wunderbarer Mann. So, und alle verwunderten sich. Sogleich wurde sein Mund aufgetan und seine Zunge gelöst und er redete und lobte Gott. Der redete und lobte Gott. Das heißt, sein Blick wurde zuerst zu Gott wieder hingerichtet, weil sowohl Elisabeth als auch Maria als auch Josef gerichtet waren auf Gott. Dann kommt aus ihnen heraus, wovon das Herz voll ist. Und wovon das Herz voll ist, fließt der Mund über. Sie loben Gott. Sie braucht noch nicht mal Instrumente dabei. Noch nicht mal einen Worship-Leiter. Einen Betungsleiter. Nein, es kam einfach aus ihren Herzen. Da waren sie erfüllt. Und Furcht kam über alle, die um sie her wohnten, im ganzen Gebirge von Judäa. Die Dinge wurden dort besprochen. Und alle, die es hörten, nahmen es sich zu Herzen, sprachen, was wird wohl aus diesem Kind werden? Denn auch die Hand des Herrn war mit ihm. Er war der Prophet, der angekündigt war in Maleachi 3, Vers 1. In Jesaja 40 war er angekündigt schon. 700 Jahre und 400 Jahre vor Christus war dieser Prophet schon angekündigt worden. Sie hätten also zumindest Dinge auch schon erahnen können. Und dann kommt wieder ein Lobpreis von Zacharias, erfüllt mit Heiligem Geist. Und dann steht hinzugefügt, er weissagte. Das wird von den anderen nicht gesagt. Er weissagte. Von Elisabeth wurde nur gesagt, dass sie mit lauter Stimme ausrief und sprach. Und von Johannes wird gesagt, dass er von Mutterleib an mit Heiligem Geist erfüllt ist. Aber hier sehen wir, dass Zacharias erfüllt ist mit Heiligem Geist und er weissagt. Und zuerst wird Gott, der Herr, gepriesen, der Erlösung bereitet hat, ein Horn des Heils aufgerichtet hat in dem Haus Davids, seines Knechtes. Ein Horn des Heils heißt, dass Kraft aus dem Nachkommen Davids hervorgeht. Und dann fügt er die Schriften noch hinzu, die heiligen Propheten. Dann wird gesagt, dass sie gerettet würden von ihren Feinden. Und Vers 72, um Barmherzigkeit an unseren Vätern zu erweisen und seines heiligen Bundes zu gedenken, des Eides, den er Abraham, unserem Vater, geschworen hat. Zacharias heißt, der Herr gedenkt. Elisabeth heißt Eidschwur oder Eid Gottes. Hier haben wir das in einem Satz zusammengefügt. Gott gedenkt in seiner Barmherzigkeit und gedenkt seines Eides, dass wir gerettet aus der Hand unserer Feinde ohne Furcht ihm dienen mögen in Frömmigkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle unsere Tage. Und das Kind sollte vor dem Herrn hergehen. Da steht vor dem Herrn, das Wort dem kursiv gedruckt, das heißt, es steht eigentlich gar nicht da. Und in der Anmerkung zu Matthäus 1 steht, dass es dann Jehova bedeutet. Wer ist also dieser Sohn, der im Mutterleib empfangen wurde? Jehova, Gott. Er würde, dieser Prophet würde vor dem Herrn hergehen. Und dann wird noch hinzugefügt, dass er Erkenntnis des Heils geben würde, Vergebung der Sünden, dass die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes sie besuchten würde, um denen zu leuchten, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um unsere Füßen auf dem Weg des Friedens zu richten. Licht ist aufgegangen. So hat das Alte Testament das verheißen, wenn der Messias kommen würde. Licht würde aufgehen. Der Aufgang aus der Höhe. Unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten. Das ist die Botschaft, womit dann hier die Weissagung endet. Und jeder konnte jetzt hören, dieses Baby, was bald geboren wird, das würde so eine Art Sonne sein. Hatte das der Prophet Maleachi nicht gesagt? Sonne der Gerechtigkeit mit Heilung in ihren Flügeln. Dieser würde derjenige sein, wodurch wir Vergebung unserer Sünden bekommen. Dieser würde derjenige sein, der uns auf den Weg des Friedens richten. Wenn wir ihm folgen, folgen wir dem, von dem Jesaja 9 sagt, dass sein Name Friedensstifter ist. Christus wird uns Frieden geben. Dann der letzte Satz heißt es, das Kind wuchs, also der Prophet Johannes wuchs, er starkte im Geist und war in den Wüsten hinein bis zu seinem Auftreten vor Israel. Damit begann sein Dienst, mit der Wüste. Und somit beginnt letztlich auch immer unser Dienst. Nicht in der Öffentlichkeit, sondern im Verborgenen. Der Herr Jesus zog sich zurück auf die Berge und in die Wüste hinein, um zu beten. Und er beginnt in der Wüste. Dann tritt er auf vor dem Volk am Jordan und ruft sie zur Buße. Das ist der Prophet Johannes. Derjenige, der hier in diesem Kapitel vorgestellt wird, ist Jesus, der Sohn Gottes. Und alles, was sich um ihn herum bewegt, ist erfüllt mit Heiligem Geist. Und nur dann können wir wirklich Lobpreis geben und Anbetung geben, wenn der Herr Jesus vor unseren Augen ist und unsere Herzen erfüllt werden mit Heiligem Geist. Und da müssen wir uns alle fragen, wo ich, wo du stehst.